Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, warum der Trierische Volksfreund eigentlich Trierischer Volksfreund heißt. Seit 150 Jahren gibt es nämlich schon unsere Zeitung, aber wir waren nicht die einzigen. Es gab in aller Welt Volksfreunde, unter anderem auch in Schweden, in Argentinien und in den USA. Miguel, was hat's mit diesem Volksfreund aus den USA auf sich?
Ja, spannende Frage, weil tatsächlich ist das auch nicht der einzige Volksfreund gewesen, der damals in den USA existierte, also auf Deutsch, ne? Volksfreund, nicht German People oder People's Friend, da komme ich übrigens auch nochmal gleich drauf zurück. Es gab zum Beispiel einen Cincinnati-Volksfreund, aber heute reden wir über den Volksfreund aus der Stadt Buffalo.
Und bei diesem Buffalo-Volksfreund hat ein Mann aus unserer Region sogar gearbeitet, der war da Editor und sogar Präsident. Sein Name Matthias Rohr aus Zemmer, einem Ort nahe Trier. Was kannst du uns zu Matthias Rohr erzählen?
Ja, Matthias Rohr war einer von vielen Auswanderern. Im Deutschland des 19. Jahrhunderts war nicht alles rosig. Es gab nicht nur eine gewisse politische Unterdrückung, sondern davor und noch danach wirtschaftliche Nöte. Hier an der Mosel zum Beispiel sind die Weinbauern in großer Krise gewesen zum Beispiel. In der Stadt Trier gab es große Armut. Und viele Menschen sind von hier ausgewandert, in mehreren Wellen. Wir haben zum Beispiel in einer früheren Podcast-Folge mal über Auswanderer berichtet, die von der Mosel nach Brasilien gezogen sind und dort einen neuen Ort gegründet haben. Da gibt es auch ein Buch von unserer Kollegin Monika Traut-Bonato. Aber die allermeisten sind tatsächlich Richtung USA gezogen. Vielleicht, weil es vom Klima vielleicht auch vergleichbar war mit unseren. Ich habe mal nachgeschaut, wo liegt Buffalo? Das liegt etwa so auf Höhe von Südfrankreich. Also muss ganz angenehm sein. Dann noch am Ufer eines großen Sees, des Eriesees. Da sind ja mehrere Seen an der Grenze zu Kanada. Also scheint, ich war noch nie dort, wohl eine angenehme Gegend zu sein. Warst du schon mal da?
Bisher noch nicht.
Ist heute übrigens wohl dann doch wiederum nicht so rosig. Das sind alles große Städte, die wohl unterm Strukturwandel gelitten hatten. Also ich habe mal gelesen, Buffalo hatte mal 500.000 Einwohner und jetzt liegt es irgendwo bei 250.000. Also irgendwas ist da in den vorigen Jahrzehnten schiefgelaufen. Aber zunächst mal war es eine Stadt, die wirklich gewachsen ist.
Wir hatten ja in unserer Folge zu den Brasilien-Auswanderern wirklich Horrorgeschichten. Wie war denn wahrscheinlich die Überfahrt für Matthias Rohr? Wahrscheinlich war es in der Gegend Buffalo ein bisschen eher erschlossen als der argentinische Dschungel, oder?
Ja, und er ist natürlich erst Jahrzehnte später nach diesen Brasilien-Auswanderern in See gestochen. Das Ganze war natürlich dann besser organisiert. Es gab auch schon Dampfschiffe, die über den Ozean gefahren sind. Also nicht mehr reine Segelschiffe. Ich habe mal rausgesucht, ich glaube, das erste Schiff mit Dampfantrieb, was über den Ozean gefahren ist, ich glaube 1856. Und er ist im Jahre 1868 nach Amerika ausgewandert. Wir kommen gleich noch auf seine Biografie zurückzusprechen. Aber du fragtest ja, wie war denn so die Überfahrt? Ich habe mal nachgeschaut, ob ich ihn vielleicht finde auf Passagierlisten. Leider nicht. Aber ich habe das Schiff gefunden, mit dem er rübergefahren ist, die SS Harmonia, mit der Gesellschaft, die man später als Hapag kannte oder heutzutage Hapag-Lloyd. Die haben das organisiert. Und die Überfahrt dauerte, glaube ich, so um 12 bis 14 Tage. Und da gab es auch dann Kabinen für Leute, die mehr bezahlt haben oder sogenannte Zwischendecks. Da waren die Leute eher so eingepfercht, also wirklich mit Stockbetten übereinander. Aber 12 Tage sind, wenn man es vergleicht mit dem, was die Auswanderer nach Brasilien erleiden mussten, vergleichsweise ja noch harmlos, in Anführungszeichen. Ich meine, unstrapaziös ist das mit Sicherheit nicht gewesen.
Du hast schon die unruhigen Zeiten bei uns damals in Deutschland angesprochen. Weiß man denn, warum Rohr ausgewandert ist?
Wahrscheinlich aus Interesse. Wie gesagt, es sind viele damals ausgewandert. Und ich habe gelesen in einer Biografie über ihn, die es im Netz gibt, die etwa übrigens auch wiederum 100 Jahre alt ist und halt eben das Deutschtum in Buffalo, also auf Deutsch verfasst um 1911, die steht im Netz und die hat eine amerikanische Forscherin übersetzt ins Englische, aber man kann den Originaltext auch dort lesen. Und da wird halt beschrieben, dass er wohl jemanden damals kennengelernt hat als jungen Mann in seiner Region, der schon mal in den USA gewesen war und zurückgekommen war. Und das muss ihn wohl offenbar angetrieben haben, zu sagen, da will ich auch hin. Und dann ist er halt dann eben losgezogen.
Was hat er denn vor seiner Auswanderung überhaupt gemacht? Wie alt war er, als er ausgewandert ist?
Ja, Matthias Rohr ist laut einer Geburtsakte am 25. Februar 1840 in Zemmer geboren worden, als Sohn eines Schullehrers namens Johann Peter Rohr, damals 26 Jahre alt, und seiner Ehefrau Katharina Hoffmann, 28 Jahre alt. Und das steht in diversen Nachschlagewerken. Das steht übrigens auch in einer Datenbank, die die Mormonen aus den USA betreiben. Die haben eine riesige Datenbank, Family Search. Da findet man alle möglichen Daten über einen Vorfahren. Wenn man da seinen Namen eingibt, da findet man ihn auch immer wiederholt. Aber ich wollte natürlich eine andere Quelle noch finden und habe deswegen bei der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde angefragt, die WGFF, und zwar genauer bei der Bezirksgruppe Trier. Und der Karl Oehms, das ist der Leiter dieser Bezirksgruppe, war so freundlich, mal für uns nachzuschauen im Familienbuch Schleitweiler. Das ist ein Werk, da hat sich eine mittlerweile verstorbene Forscherin namens Lika Hellwig mal die Mühe gemacht und hat wirklich alte Kirchenbücher mal durchforstet und hat akribisch aufgeschrieben, wer ist wo, wann geboren und gestorben. Wie gesagt, Matthias Rohr, am 25. Februar 1840 geboren, Sohn eines Schullehrers und er selber, der Matthias Rohr, ist dann auch Lehrer geworden. Ich habe in anderen Quellen dann die Aussage bekommen, dass er dann wohl in Bitburg an einem Seminar oder an Akademie, also an einer Lehrerschule halt dann eben ausgebildet worden ist und wohl auch in Bitburg oder Bitberg, wie es in dem Werk heißt, halt eben gearbeitet hat. Also er war jung und zu seinen Eltern lässt sich übrigens auch noch einiges Spannendes erzählen, haben also die Ahnenforscher der Westdeutschen Gesellschaft Familienkunde also dann auch netterweise auch noch bereitgestellt. Die sagen nämlich, unter den 850.000 Personen dieses Eheregisters ist das genannte Ehepaar nicht nachzuweisen. Also nicht in Zemmer. Und dann aber haben sie festgestellt, Moment, es gibt einen Eintrag aus dem Saarland. Und dort habe halt der besagte Johann Peter Rohr, damals 25 Jahre alt, im Jahre 1839, also ein Jahr vor der Geburt von Matthias, halt eben die Ehe geschlossen mit der Katharina Hoffmann, die wiederum aus Rutzhoff kam. Der Vater war wohl Ackerer, wie es hier steht, also Bauer und auch die Mutter Gertrud auch Ackerin. Ja, und die haben dann geheiratet und dann kommt drunter nachfolgend der Satz, dass mit dieser Heirat ein anderer Sohn, Johann, legitimiert worden sei, der einen Tag später geboren sei.
Also hat man schnell dann noch geheiratet.
Und genau. Ne? In den Zeiten ist das in der Tat nicht so einfach gewesen. Wir hatten übrigens auch einen Volksfreund von 1878, wir hatten ihn ja in einer anderen Folge mal durchgeblättert. Da gibt es dann auch irgendwo eine Anzeige drin von wegen, junges Paar ist abgestiegen in einem Hotel in Trier und haben vorgegeben, ein Paar zu sein, aber sie waren es nicht.
Weil es verboten war,
genau. Ja, und der Matthias Rohr, der hatte auch noch mehrere Geschwister. Es gab also nicht nur diesen Johann, sondern zum Beispiel auch einen Jakob, der ist 2 Jahre später geboren worden. Und ich habe auch in einer Datenbank im Internet auch noch einen Eintrag gefunden zu einer weiteren Schwester, Helena. Die ist auch später in die USA ausgewandert und hat dort geheiratet und ist auch dann dort bestattet worden. Denn der Matthias Rohr ist nicht zurückgekommen. Der ist dauerhaft in den USA geblieben und ist ein waschechter American Boy geworden, sozusagen.
Jetzt landet also Matthias Rohr scheinbar in Buffalo. Arbeitet er weiter als Lehrer oder was macht er da?
Ja, Buffalo, muss man dazu wissen, ist damals eine aufstrebende Stadt. Heutzutage halt 250.000 Einwohner. Damals, ich habe die Zahl recherchiert, 1875 hatte es über 100.000 Einwohner. Also zum Vergleich Trier 19.000 Einwohner plus 3.000 preußische Soldaten. Buffalo über 100.000 Einwohner. Viele von denen sind Deutsche, die halt ausgewandert waren und sich dort niedergelassen hatten. Das heißt, diese Stadt ist auch deutsch geprägt. Nicht nur von Deutschen, auch von anderen Bevölkerungsgruppen, Italiener, Polen. Das heißt, es gibt mehrere deutsche Zeitungen dort auch. Unter anderem halt eben den besagten Buffalo Volksfreund, der ein paar Jahre zuvor, bevor Matthias Rohr in die USA kam, publiziert worden war, nämlich als ein Organ von katholisch gesinnten Deutschen. Und mehrere Deutsche waren übrigens dort auch Bürgermeister von Buffalo. Also wie gesagt, eine Stadt, die offenbar sehr stark geprägt war.
Wie muss man sich generell die USA damals zu der Zeit vorstellen?
Die USA damals sind, was man immer so schön sagt, die älteste Demokratie der Welt. Heißt, sie haben also ihre Präsidenten regelmäßig gewählt, haben auch ein Parlament mitgewählt und die Bundesstaaten hatten auch entsprechende Legislativen und Exekutiven. Und das war halt ein Land im Aufbruch. Das hat halt expandiert, auf Kosten der Ureinwohner übrigens. Also die Deutschen und auch die Engländer und anderen europäischen Gruppen, die da hingewandert sind, die werden in der Frühzeit natürlich entsprechende Ureinwohner da vertrieben haben. Ja, und die haben Buffalo halt dann ausgebaut zu einem Wirtschaftsstandort, zu einem Industriestandort. Und von dort aus wurde dann die Westbesiedlung der USA weiter fortgeführt. In dem Zusammenhang übrigens muss ich unbedingt eine Geschichte erzählen, die sich in Buffalo ereignet hat und die in Buffalo jahrzehntelang nicht bekannt war, aber in Deutschland jedem Schulkind. Kennst du das Gedicht John Maynard von Theodor Fontane?
Ja, das ist, glaube ich, sogar im Lehrplan.
Kannst du es wiedergeben?
Warte kurz. Es geht um einen Fährmann, der auf einer brennenden Fähre arbeitet und quasi in der Kabine noch durchhält, bis alle sicher an Land ankommen. Aber er selber überlebt die Tragödie leider nicht.
Wow, ich bin beeindruckt. Also ich hatte das nicht in der Schule. Ich hatte dafür übrigens die Ermordung und Verfolgung von Jean-Paul Marat, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes von Charenton unter Leitung des Marquis de Sade von Peter Weiß. Das ist ein Theaterstück, was sich auf die Ermordung des besagten Jean-Paul Marat bezieht. Erinnert euch, in der ersten Folge hatten wir darüber geredet, woher der Name Volksfront kommt. Ne? Jean-Paul Marat, L'Ami du Peuple, revolutionäre Zeitung, und er wird ermordet. Und dazu gab es also ein Theaterstück. Das musste ich in der Schule dann durchlesen. Das war etwas anstrengend.
Das klingt auch sehr anstrengend, ja.
Aber John Maynard, also du hast das Gedicht gelesen, genau. Also John Maynard, bist du noch auf deinem Posten? Ja, bin ich. Und er steuert also das Schiff zur Küste hin. Er rettet das Boot, alle retten, aber einer nicht. Das ist John Maynard. Ja, und das bezieht sich auf eine echte Katastrophe, deren Ausgangspunkt Buffalo damals ist. Denn ungefähr 25 Jahre bevor unser Matthias Rohr nach Buffalo kommt oder in die USA, sticht dort ein Dampfer in die Eriesee los, Richtung Westen, Richtung Detroit, mit ganz vielen Menschen an Bord. Und diese Schiffe haben auch halt eben ganz viele Auswanderer transportiert, die halt weiter westwärts zogen. Dieses Schiff gerät in Brand. Man vermutet heutzutage aufgrund von Lackfarben, die da sträflicherweise abgestellt worden sind, wo sie nicht hätten abgestellt werden sollen, nämlich an einer brennbaren Stelle. Das Schiff in Brand geraten, ganz, ganz viele Menschen gestorben, muss wohl damals ein Riesenthema gewesen sein. Und diese Geschichte ist halt eben zu Ohren von Theodor Fontane gekommen, denn es gab offenbar einen echten Steuermann namens Fuller, der das Schiff damals wohl halt gesteuert haben soll, der Geschichte zufolge. Ja, und dann ist es halt in Deutschland sehr populär geworden. John Maynard, fiktive Figur, aber in Buffalo kannte die wohl keiner, bis vor wenigen Jahren. Und jetzt gibt es dort eine Gedenkstätte mit einer Übersetzung ins Englische dieses Gedichtes, sodass auch halt eben die Einwohner vor Ort erfahren, darum geht es, und es geht um Buffalo, damals nicht bekannt. Witzigerweise übrigens, der das auch übersetzt hat, das war der letzte Redakteur des Buffalo Volksfrontes.
Und wie lange hat der Buffalo Volksfront tatsächlich existiert in Buffalo?
Ja, der Buffalo Volksfront, 1868 gegründet, ungefähr kurz bevor unser Matthias Rohr aus Zemmer beschließt oder aus Bitburg beschließt, in die USA auszuwandern, so wie viele andere. Und der hat bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts existiert, also recht lange. Und der war, wie gesagt, nicht die einzige Tageszeitung, die auf Deutsch publizierte damals.
Und wie ist Matthias Rohr dann letztendlich beim Volksfront gelandet?
Gute Frage. Da bleiben wir dann mal bei den Quellen, die im Netz bereitgestellt worden sind. Den Buffalo Volksfront selber übrigens kann man leider nicht im Netz einsehen. Also er ist nicht digitalisiert. Er liegt auf Mikrofilm vor, in verschiedenen Bibliotheken der USA. Von hier aus kann man leider nicht zugreifen. Aber eine Forscherin aus Buffalo hat da sich ganz viel Mühe gemacht und hat da etliches zusammengetragen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ist sehr spannend, was sie da alles vorgetragen hat. Nicht nur zu Matthias Rohr, sondern auch über andere Persönlichkeiten der damaligen Deutsch-Community. Ja, und da wird halt eben wiedergegeben, dass er damals halt mit der SS Harmonia und wahrscheinlich mit 800 weiteren Menschen, so viele passten damals auf so ein Schiff, nach dieser mehrtägigen Überfahrt halt in New York angekommen ist. Und dort habe er, wie auch immer, jemanden kennengelernt, der halt eben bei einer Zeitung arbeitete aus Buffalo. Central hieß die Zeitung. Und da hat er dann angefangen zu arbeiten. Ich meine, er war ja Lehrer, hat wahrscheinlich eine gewisse Ausbildung. Er hatte schon zuvor, hatte ich gelesen, schon offenbar wohl auch von seinem Vater, der auch Lehrer war, offenbar wohl die Liebe zur Schriftstellerei erworben. Er hat auch später übrigens zwei Bücher veröffentlicht. Eins über die Niagara-Fälle, denn wer Buffalo kennt, der weiß, die berühmten Niagara-Fälle, die sind da ganz in der Nähe zu finden. Und eins auch über ein Irokesen-Mädchen. Also die Irokesen sind ein indigener Stamm, USA, oder Indianer, wie man damals gesagt hat. Aber diese Bücher sind heutzutage nicht mehr zu finden, beziehungsweise, soviel ich weiß, nur als Nachdruck zu erwerben. Ja, und dieser Matthias Rohr fängt also an, in dieser Zeitung zu arbeiten, und den Angaben zufolge, zwei Jahre später, wechselt er dann zum Buffalo Volksfront. Und da muss er dann wohl mehrere Jahre lang als Editor gearbeitet haben. Und sogar als verantwortlicher Editor, als Schriftleiter.
Heißt, was haben Editoren damals gemacht?
Naja, Meldungen verfasst, so ähnlich wie jetzt hier im Volksfront, redigiert, vielleicht auch Nachrichten recherchiert, vielleicht rausgegangen, sich Themen überlegt. Und diese vorhin erwähnte Forscherin aus Buffalo hat auch einige Zeitungsausschnitte ins Netz gestellt. Sehr spannend, weil es unterscheidet sich eigentlich nicht viel von dem, was im TV damals erschienen ist. Ich habe da mal reingeschaut, da gibt es dann halt entsprechende Anzeigen. Es gibt Meldungen über Unglücke, Meldungen über Zusammenkünfte. Auch eine Meldung übrigens über einen Auftritt eines deutschen Komikers. Und die fand ich ja wirklich schon sehr interessant. Da sieht man auch, wie stark das Deutschtum damals gewesen sein muss. Nämlich im Germania-Theater. Der beliebte Charakterkomiker Bruno Sachse hat am nächsten Sonntag, 1891, einen Benefizauftritt. Wie viele genussreiche und diese Abende dieser Künstler den deutschen Buffalos schon bereitet hat, ist hinlänglich bekannt. Und dann wird er halt eben erzählt, dass er halt eben da am Sonntag auf ein hoffentlich krachenvolles Haus antreffen werde und zur Aufführung komme die dreiaktige Geschichte vom Jongleur von Emil Pohl. Und diese Geschichte ist sehr witzig. Ich habe da mal reingeschaut. Da geht es um einen jungen Studenten, der entdeckt seine Leidenschaft zum Jonglieren, was offenbar wohl aber nicht seinem Stand entspricht. Und ganz am Anfang der ersten Szene muss er sich den Forderungen seiner Gläubiger erwehren, die seine Haushälterin wohl zurückdrängen. Und da werden verschiedenste Berufe genannt. Da wird ein Zimmerlehrlings genannt. Da wird ein Droschkenkutscher genannt. Das sind teilweise Berufe, die existieren heute ja teilweise gar nicht mehr in der Form. Also sehr spannend. Die Geschichte ist also in Buffalo aufgeführt worden und offenbar wohl bei vielen Deutschamerikanern auf wohl Zustimmung wohl auch wahrscheinlich gestoßen.
Jetzt hat Matthias Rohr ja nicht nur Bücher geschrieben und als Journalist gearbeitet. War er verheiratet?
Ja, er hat tatsächlich dort, wie gesagt, Fuß gefasst in der neuen Heimat. Er ist nicht zurückgekommen. Ich habe übrigens irgendwo später mal gelesen, er sei mehrmals wohl zu Besuch gewesen in der sogenannten alten Heimat. Aber da wurden keine weiteren konkreten Angaben gemacht. Aber er hat in den USA geheiratet. Und zwar eine Frau namens Sophie Richard, aber aus Buffalo. Also die war nicht eingewandert. Die älteste Tochter des Herrn Georg Richard und dessen Ehegattin Christine, also man merkt schon, deutsche Community offenbar. Und die hatten 11 Kinder, von Oha. Denen, ja, also 1869 haben sie geheiratet. Das ist also ein paar Jahre, nachdem er also eingewandert ist. Und diesem glücklichen Ehebunde, heißt es, sind also 11 Kinder entsprossen, von denen 8 im Jahre 1911 noch am Leben gewesen sein. Was heißt noch? Da sind halt einige als Kind gestorben. Unter anderem wohl offenbar einer der ältesten Söhne namens Leo, der halt im Alter von 22 Jahren bei einer Kanufahrt, wir erinnern uns, die Niagara-Fälle sind in der Nähe, ertrunken sei. Aber andere haben länger gelebt, haben auch geheiratet. Ich finde es ja immer ein bisschen gaga, wenn man sich diese alten Bücher durchliest, wie da entsprechend verfahren wird, wenn Frauen ins Spiel kommt. Ich lese das mal kurz vor. Da heißt es also über seine Kinder, den glücklichen Ehebunde sind 11 Kinder entsprossen, von denen sind 8 am Leben im Jahre 1911. Franz, Sekretär der Volksfreund Company und geschäftlich für sie tätig. Paul, Professor an der St. Louis Universität und Mitglied des Jesuitenordens, als Dichter und Schriftsteller bekannt. Und jetzt geht's los. Dann Frau des Herrn Davidson, angesehener Advokat, dann Frau des Herrn Morgan, Schatzmeister bei Volksfreund Company. Hallo, die haben doch Namen, die Frau.
Oh wow.
Sowie 3 weitere Töchter, auch keine Namensnennung, als Lehrerinnen an höheren Schulen der Franziskanerinnen, deren Orden sie angehören. Also die sind da eingetreten als Nonnen.
Also man macht sich nicht mal mehr die Mühe, irgendwie die Namen aufzuschreiben.
Nö. Nur die jüngste Tochter wird noch erwähnt mit Namen Marie. Die besuche ein College und hat des Vaters dichterisches Talent ererbt. Ich erwähnte ja, der Matthias Rohr war da auch dichterisch tätig. Du hast ja auch gefragt, war der jetzt die ganze Zeit Redakteur? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe verschiedene Angaben gefunden, nachdem er wohl insgesamt 12 oder anderswo heißt es 17 Jahre lang als solcher gearbeitet habe. Wie gesagt, in verantwortlicher Position. Und danach wurde er aber Unternehmer, Vertreter einer deutschen Versicherungsagentur. Und war als solcher wohl recht erfolgreich. Sein Name taucht in anderen Zeitungen, da gab es ja noch mehr Zeitungen, taucht er immer wieder auf. Im Aufsichtsrat der öffentlichen Bibliothek, als Grundstücksunternehmer, als, wie gesagt, politischer Aktivist.
Also ein schwer beschäftigter Mann auf jeden Fall.
Ja, ne, anscheinend. Aber ich habe zum Beispiel einen Artikel gefunden in The Evening Republic im Jahre 1876. Also da war er noch Editor oder Journalist und hat aber wohl zugunsten eines Politikers wohl Partei ergriffen bei einer Wahlkampfveranstaltung. Und da heißt es also auf Englisch, er sei dann da angetreten, was introduced and delivered one of his argumentative speeches in German. Also er hat auf Deutsch vorgetragen und hat halt eben für diesen Politiker Samuel J. Tilton halt eben Partei ergriffen. Und er wird auch in einem anderen Beitrag auch gelobt, dass er immer die deutsche Sprache hochgehalten habe. Zum Tilton übrigens, der Samuel Tilton, das war damals ein Kandidat für das Amt des Präsidenten USA und der ist
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Bei der anschließenden Wahl auch tatsächlich der gewesen, der die meisten Stimmen gewonnen hat. Aber er hatte nicht alle Wahlmännerstimmen. Die USA haben ja dieses komplizierte System.
Ja.
Ne? So, ne? Nur weil du die meisten Stimmen gewonnen hast, heißt das nicht, dass du auch die meisten Wahlmännerstimmen in bestimmten Bundesstaaten gewonnen hast. Und die hat er nicht. Dem fehlte dann am Ende, ich glaube, eine Stimme. Und dann gab es da politischen Streit zwischen ihm und seinem Gegenkandidaten, einem Republikaner. Denn Tilden war Demokrat. Und der Tilden hat damals dann tatsächlich den Kürzeren gezogen. Die haben einen politischen Kompromiss gefunden und hat gesagt, okay, ich verzichte auf das Amt, obwohl ich eigentlich mehr Stimmen gehabt hatte. Also das heißt, sein Gegenkandidat Samuel Hayes ist dann Präsident geworden. Da gab es dann politische Deals, wir ziehen dafür Truppen ab aus dem besetzten Süden. War ja lange Zeit im amerikanischen Bürgerkrieg. Aber zurück zu Matthias Rohr. Man muss nämlich dazu wissen, so stark diese deutsch-amerikanische Community damals auch war, die Deutschen dort haben sich natürlich dann im Laufe der Zeit angepasst. Kinder werden dort geboren, lernen zwar noch die deutsche Sprache, aber fühlen sich dann schon halt als Amerikaner vor Ort. Und im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, als dann die USA in den Krieg eingetreten sind gegen das Deutsche Reich, da ist dann die Stimmung schnell gekippt. Da haben die Leute aufgehört, Deutsch zu reden. Deutschunterricht an Schulen wurde nicht mehr gern gesehen. Und da ist es dann doch ziemlich den Bach runtergegangen mit diesem deutsch-amerikanischen Community-Gedanken, der sich immer noch erhalten hat. Aber es war dann nicht mehr so, dass die Leute dann gesagt haben, ich bin zunächst Deutscher und dann Amerikaner, sondern eher wahrscheinlich umgekehrt.
Was sich mit dem Zweiten Weltkrieg dann wahrscheinlich auch nochmal verschärft hat.
Genau, und im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, also der Matthias Rohr ist 1920 gestorben. Er war am Ende, ich habe es auch erwähnt, sogar Präsident dieser Volksfront Company, stand ihm also vor, aber er hat seine Anteile dann verkauft und der Volksfront ist dann auch dann in andere Hände gekommen. Und als auch im Ausland die Auslandsdeutschen mit den Nazis sympathisieren, da hat sich dann so eine Art nationale Front gebildet. Die sind dann bei Festen aufgetreten und dahinter steckten Nazis. Und der Buffalo-Volksfront hat damals sich selber zum offiziellen Organ dieser Gruppe benannt. Haben dann aber schnell gemerkt, die USA steuern immer mehr in einen Konflikt mit Nazi-Deutschland, dann Zweiter Weltkrieg und haben dann auch dann diese Sympathie eingestellt und das nicht weiter verfolgt. Da gibt es übrigens einen schönen Aufsatz von Karl Markus Kreis, das ist ein Professor der Fachhochschule Dortmund. Der hat sich nämlich tatsächlich mal diese deutschsprachigen Zeitungen in den 30er Jahren mal genauer angeschaut und dazu mal eine umfangreiche Analyse erstellt. Und er sagt, für heutige Leser schwer nachvollziehbar, wie der Buffalo Volksfront jahrelang an der Nazi-Propaganda festgehalten habe. Aber Matthias Rohr ist zu dem Zeitpunkt schon längst gestorben. Auch das wollte ich natürlich dann zumindest einmal nachgeprüft haben. Und habe dazu tatsächlich einen Eintrag gefunden, eine Schrift einer Gesellschaft in Buffalo. Und da wird wiedergegeben, 1920, on May 4th, Matthias Rohr, for 35 years, manager of a Guardian Life Insurance Company and former editor of a Daily Volksfront, died suddenly in New Lexington, Ohio, where he was visiting his daughter. Also der war auf Besuch bei seiner Tochter, erwachsenen Tochter, in New Lexington im Bundesstaat Ohio. Und da ist er dann plötzlich gestorben, 1920. Da war er dann 78 Jahre alt. Und hier wird auch erwähnt, dass er ein fähiger Writer war, ein Schriftsteller und viele Freunde in Buffalo gehabt habe.
Und gibt es außer diesem Artikel noch etwas, das heute an ihn erinnert?
Ja, eine Grabstätte in Buffalo auf einem Friedhof, wo auch offenbar seine Kinder auch begraben sind. Ich habe in einer früheren Folge mal die Mormonen erwähnt in den USA, die eine riesige Datenbank erstellt haben. Für Ahnenforscher ist das ein Schatz in Anführungszeichen. Und die betreiben auch eine Website Find My Grave. Und da wird man unter anderem auch darauf hingewiesen. Und da gibt es auch mehrere Fotos zu sehen, die auch anderswo auch wiedergegeben worden sind. Aber es gibt noch einen weiteren Bereich, wo er bis heute verewigt ist.
Und zwar, wo genau?
Ich bin im Internet auf einen Blog-Eintrag gestoßen aus dem Jahre 2014, übertitelt Become Editor of Successful German Newspaper, Get a Street, Named After You. Also werde Journalist einer erfolgreichen deutschen Zeitung und bekomme eine Straße dafür. Und das ist der Fall tatsächlich bei Matthias Rohr. Es gibt nämlich eine Rohr Street in Buffalo. Und dieser besagte Blog-Eintrag, der listet alle möglichen Straßen in Buffalo auf. Also eine sehr engagierte Bloggerin. Ich habe hier mal das hier mal mitgebracht. Das ist eine Straße im Nordosten der Stadt. Buffalo ist, wie gesagt, eine große Stadt, schätzungsweise etwa 20 Blocks vom historischen Zentrum entfernt. Reihenhäuser links und rechts, also alles recht idyllisch. Und ich habe einen Eintrag gefunden, dass in der Tat dieses Gelände ihm damals wohl auch gehört habe. Er war auch Grundstücksbesitzer und Unternehmer und hat das entsprechend dann wahrscheinlich bebauen lassen. Aber er selber hat da nie gewohnt. Er hat woanders gelebt.
Ja, spannend. Aber wir haben natürlich auch zum Beispiel den Nikolaus-Koch-Platz in Trier. Also auch als Journalist kann man durchaus wichtig sein für eine Gesellschaft.
Genau. Und auch entsprechend geehrt werden. Der Nikolaus Koch, du erwähnst es, nach ihm ist ein Platz benannt in Trier. Und zwar da, wo unser Verlagsgebäude früher gestanden hat. Ja, aber im Gegensatz zu uns gibt es den Buffalo Volksfront heute nicht mehr.
Wie kam's?
Ich habe nochmal nachgelesen, auch einen älteren Beitrag gefunden in einer englischsprachigen Zeitung, in der das Ableben vermeldet wurde in den 80er Jahren. Und da wurde halt eben darauf hingewiesen, dass es natürlich immer weniger Leser gab. Ich glaube, irgendwo eine Zahl gefunden, am Ende waren es vielleicht noch 2000 Leser. Das war dann irgendwann mal offenbar wohl zu wenig. Es war auch irgendwann mal die einzige deutschsprachige Zeitung, die noch in Buffalo existierte. Und in den 80er Jahren wird dann halt dann vermeldet, dass der einzige noch verbliebene Redakteur, der das später dann den John Maynard übersetzt hat ins Englische, dass der die Zeitung geschlossen habe. Bert Erickson Nelson, so hieß der. Und dann schreibt er hier, dass halt eben die Zeitung nicht weitergeführt werden könne. Und der Zeitungsbericht weist auch nochmal darauf hin, dass es ja wirklich Teil einer damaligen großen Tradition gewesen sei. Und der Nelson wird auch hier zitiert mit der Aussage, sehr trauriger Tag, das Ende einer Tradition von deutschsprachigen Zeitungen in dieser Stadt zu erleben, die einstmals mehrere deutschsprachige Zeitungen zugleich hatte. Ja, und Matthias Rohr, wie gesagt, an ihn erinnert heute halt eben die Rohr Street.
Jetzt hast du ja schon jede Menge zu dem Buffalo Volksfront und Matthias Rohr herausgefunden. Welche Fragen treiben dich denn da denn trotzdem rum?
Ja, zum Beispiel, was tatsächlich noch alles in diesem Buffalo Volksfront gestanden habe, wann und ob der Matthias Rohr halt eben auch vielleicht hier in Trier zu Besuch gewesen ist. Er hat ja bis 1920 gelebt. Und mich treibt natürlich auch die Frage, ob er damals auch den Volksfront kennengelernt hat, vielleicht auch Nikolaus Koch oder dessen Sohn, und ob er vielleicht auch unseren TV gelesen hat. Wir hatten ja in der vorherigen Sendung ja mal einen Blick geworfen in den TV des Jahres 1878. Und vielleicht ist er dabei aufgefallen, es sind immer nur Volksfreunde, aber keine Volksfreundinnen. Und in dem Zusammenhang sei auch hier nochmal erwähnt, wir haben ja neulich zum Internationalen Frauentag tatsächlich mal unseren trierischen Volksfreund tatsächlich mal in Volksfreundin umbenannt. Denn ehrlich gesagt, was spricht denn eigentlich dagegen? Auch wenn es nur für einen Tag gewesen ist.
Diesen einen Tag wurden auch sämtliche Texte im generischen Femininum rausgebracht, um quasi auch einfach mal ein Zeichen zu setzen, dass man auch nach 150 Jahren auch mal Sachen ändern kann und aus einer anderen Perspektive zeigen kann.
Genau, und das Spannende ist übrigens dabei, vielleicht gibt es auch schon längst eine Volksfreundin, denn ich habe ja in der vorigen Episode mal erwähnt, wie viele andere Volksfreunde es in Europa gegeben hat oder teilweise noch gibt. Unter anderem gibt es nämlich in Großbritannien nämlich auch einen Volksfreund, People's Friend. Erscheint in Dundee, Schottland, bis heute. Aber das ist keine Tageszeitung, sondern eine Zeitschrift. Und die richtet sich an Frauen. Und zwar schon seit 1869. Da haben wir eine Website. Und aus meiner Sicht kann man People's Friend sowohl übersetzen in Volksfreund als auch Volksfreundin. Denn Friend bedeutet im Englischen ja beides. Insofern bleibt spannend in Bezug auf Medien in Trier und auf der Welt. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und mehr Links auch zu den anderen Volksfreunden und zu Matthias Rohr, die findet ihr bei uns in den Shownotes.
Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne wie immer schreiben per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.